Die Erika hat das Thema schon genannt. Es geht um diese vier Grundsätze der Reformation. Allein Jesus Christus, allein die Schrift, allein die Gnade, allein der Glaube. Und heute also allein die Schrift. Ich habe mir gedacht, ich bleibe bei dieser Methode von letztes Mal, dass ich eine dreiteilige Predigt habe. Zunächst allgemeine Bemerkungen, dann einige Beispiele von was die Bibel über sich sagt und ihrer Wirkungsweise. Und im dritten Teil, da möchte ich gerne noch einige Gedanken weitergeben zu 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 14 bis 17. Luther begab sich am 2. April 1521 auf die Reise zum Reichstag nach Worms. Die Fürsten und die Kirchenfürsten, die haben gedacht, nach der Demonstration ihrer Macht würde Luther in Sack und Asche gekleidet in Worms erscheinen, aber weit gefehlt. Luthers Reise war ein regelrechter Triumphzug. Er predigte in Erfurt, in Gotha und in Eisenach. Und selbst als er am 16. April in Worms ankam, wurde er von der Menge jubelnd empfangen. Er musste vor diesem hohen Gremium Rechenschaft abgeben über das, was er geschrieben und gesagt hat. Und als Folge wurde er aufgefordert, all seinen Thesen und all seinen Büchern abzusagen, sie zu widerrufen. Am Schluss seiner Verteidigungsrede sagte Luther Folgendes: Wenn ich nicht mit den Zeugnissen der Schrift oder mit den offenbaren Vernunftsgründen überzeugt werde, so bleibe ich von den Schriftstellen überzeugt, die ich angeführt habe. Und mein Gewissen bleibt gefangen in Gottes Wort. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, weil es offenkundig ist, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben. Widerrufen kann und will ich nichts, weil es weder sicher noch geraten ist, etwas gegen sein eigenes Gewissen zu tun. Allein die Schrift. Durch die jahrelange Beschäftigung mit dem Wort Gottes war Luther sich über die Wahrheit der Bibel absolut gewiss. Selbst als seine Aussagen ihn in absolute Lebensgefahr brachten, hat er nicht im geringsten an dieser Tatsache gezweifelt. Und er hatte zudem noch die Kraft, als Einzelner gegen die damals geradezu allmächtige katholische Kirche anzutreten. Bis heute gilt für Luther damals und bis heute für uns, dass nicht das Lehramt der Kirche, sondern allein die Heilige Schrift die absolute Autorität ist für Glaube und Leben. Durch seine Übersetzung in die deutsche Sprache konnten die Lesekundigen sich selber in der Bibel informieren und lesen. Andere bekamen vorgelesen. Und wir können uns nicht vorstellen, was das für die Menschen damals bedeutet hat. Welch eine Befreiung es für sie war, von dieser Last, von dieser geradezu Tyrannei der Kirche, frei zu sein und allein an die Bibel und das Gewissen gebunden zu sein. Leider hat dieser Siegeszug der Bibel nicht lange angehalten. 200 Jahre später, im Zeit der sogenannten Aufklärung, wurde die Heilige Schrift als höchste Autorität wieder vom Sockel gestoßen. Jetzt galt nicht mehr eine feststehende Wahrheit, eine endgültige Aussage, sondern es wurde nur noch akzeptiert, was vernünftig ist. Die Bibel wurde sogenannt entmythologisiert, denn Mythen, das heißt Märchen, sind nicht vernünftig. Und Märchen war alles in der Bibel, was man nicht mit dem Verstand oder mit der Vernunft erklären konnte. Das gilt bedauerlicherweise bis heute. Ich habe von einem evangelischen Theologieprofessor gelesen. Da heißt es über ihn, er untersuchte die biblischen Berichte zur Auferstehung Jesu und kommt zu dem Ergebnis, dass die Auferstehung eine kollektive Halluzination gewesen sei. Menschen, die ihre fünf Sinne beieinander haben, führt die Einsicht in den ältesten christlichen Auferstehungsglauben unweigerlich zur Kritik an diesem Glauben. Denn Jesus wurde gar nicht von den Toten auferweckt, obwohl Christen es bekennen und die Kirche darauf gebaut ist. 2000 Jahre lang übte der Glaube an die leibliche Auferstehung Jesu eine ungeheure Wirkung aus. Sie erweist sich nun als Selbsttäuschung welthistorischen Ausmaßes. Bibelleser können da nur lachen, muss ich tatsächlich sagen. Und dieser Professor hat 16 Jahre lang an der Theologischen Fakultät der Universität Göttingen angehende Pastoren ausgebildet. Faktum, ein christliches Magazin, das ich da und dann mal zitiert habe, da heißt es in der ersten Ausgabe dieses Jahres, die Kirche, ihre Leitung ist in Teilen eine verleugnende Kirche geworden. Eine verbeamtete, konzernartige Verlautbarungsbürokratie. Anstatt Jesus und das Kreuz zu bekennen, spult sie das Mantra der zeitgeistigen Selbsterlösung ab. Glaubet an Gender und rettet das Klima, auf das ihr Ablass von euren Umweltsünden erlangt und in das Ökoparadies kommt. Die es mit der Heiligen Schrift mit Jesus ernst nehmen, die ihm vertrauen wollen, werden verspottet, an den Rand gedrängt, diskriminiert, bestenfalls gönnerhaft belächelt. Mit einem gewissen Stolz feiert die evangelische Kirche dieses Jahr das 500-jährige Jubiläum des Thesenanschlags der Reformation. Die Frage ist, was würde Luther heute dazu sagen? Ihm wäre es ganz und gar nicht nach Feiern zumute. Ich bin mir sogar sicher, dass er mit der Einstellung, die er hatte, heute aus der evangelischen Kirche ausgeschlossen werden würde. Aber auch bei uns Freikirchlern, der EFG, Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Deutschlands, hat sich Rost angesetzt. Schon allein die in die Tage gekommene Gewohnheit, Frauen als Pastorinnen und Ältestinnen einzusetzen, ist eine Entwicklung von der Bibel weg in die falsche Richtung. Aber wenn wir es ernst meinen, gilt allein die Schrift. Stellt euch einmal vor, wir kämen heute in eine ähnliche Situation wie Martin Luther. Das wäre für uns ungewöhnlich. Aber wir wissen um unsere verfolgten Brüder und Schwestern, besonders in muslimischen Ländern. Wichtig ist dann, dass wir wissen, auf dieses Wort können wir uns ganz und gar verlassen. Es zeigt Wirkung und hält, was es verspricht. Schon allein die Tatsache, dass die Bibel, also das Alte und Neue Testament, in einem Zeitfenster von 1600 Jahren von 40 verschiedenen Schreibern geschrieben wurde und eine Einheit bildet und zusammenpasst, ist ein literarisches Wunder, das es sonst noch nie gegeben hat, noch geben wird. Die allermeisten Schreiber waren Augenzeugen oder haben wie der Lukas Augenzeugen befragt. Gott offenbart sich in der Bibel. Man könnte auch sagen, sie ist die Hauptquelle der göttlichen Offenbarung. Was sie ist und was sie vermag, wird durch verschiedene Bilder im Alten und Neuen Testament aufgezeigt. Einige Beispiele. Psalm 119, da heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Also das Wort Gottes ist Licht. Und wir haben das alle schon mal erlebt, dass wir Fragen haben, dass wir in einer Situation nicht weiterkommen. Und wir lesen die Bibel und merken plötzlich, ups, Das war die Antwort eigentlich. Und das Wort, wenn es im Alten Testament war, das ist schon 3.500 Jahre alt. Da fragt man sich, wie in aller Welt funktioniert es, dass so ein altes Wort mir heute etwas zu sagen hat. Die einfache Antwort, weil Gott dahinter steht. Das Wort im Jeremia 23 heißt es, ist Feuer und ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Das heißt, auch hartgesottene, ich erinnere an den Saulus von Tarsus, auch hartgesottene werden, wenn sie sich dem Wort aussetzen und getroffen werden, weich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich dieses Beispiel mal angeführt habe von unserem Missionsdirektor, der in Aden als Missionar gearbeitet hat, also das war schon ganz früher. Und er hat erzählt, wenn Beduinen sich etwas bauen, die haben ja nichts als Sand und Steine, dann suchen sie sich Felsen, die sind oft vergleichsweise riesig, ja, und dann untersuchen sie den Felsen haarscharf und genau, bis sie irgendwelche Risse finden. Und an einer ganz bestimmten Stelle schlagen sie permanent über Tage auf diese Stelle mit dem Hammer. Und immer und immer. Und plötzlich macht es Peng und der ganze Felsen zerfällt in kleinere Stücke, die man dann auch bearbeiten kann. Ähnlich das Wort Gottes, Hammer, der Felsen zerschmeißt. Das Wort Gottes in Jakobus wird als Spiegel bezeichnet. Wir alle benutzen den Spiegel eigentlich nur, um uns zu sehen. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, da haben wir, Bibelleser wissen das, da haben wir erkannt, das heißt, wir haben gesehen, dass wir uns selber sehen. Wir haben erkannt, wer wir sind. Da werden plötzlich Dinge aus unserem Herzen hervorgeholt, die wir eigentlich gar nicht so richtig wussten, dass sie überhaupt existieren. Aber das ist die Wirkung des Wortes Gottes. Es ist eine Speise. Wir erinnern uns im Neuen Testament, wo Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Dann ist es Milch für Babys im Glauben. Das heißt, man muss nicht warten 10 Jahre nach seiner Bekehrung, bis man anfangen kann, die Bibel zu lesen. Man kann sie jetzt bekehren und gleich anfangen, mit der Bibel zu lesen. Und Gott redet selbst zu ganz jungen Menschen, die sich gerade bekehrt haben, bereits durch sein Wort. Es ist ein Schwert. Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes. Einige Bestandteile diese Waffenrüstung sind zur persönlichen Verteidigung, aber das Schwert ist zum Angriff. Und auch da haben wir gute Argumente, wenn wir die Bibel einsetzen, wenn es um die Sache Jesu geht. Und last but not least, Regen in Jesaja 55. Das Wort Gottes ist wie ein Regen, der Frucht hervorbringt. Und auch das habe ich erlebt, wo ich in Neuguinea als Missionar gearbeitet habe, wie Menschen sich bekehrt haben und von ihrem Kult, ihren Kulten, die sie hatten, und zu neuem Leben gekommen sind. Für das persönliche Leben ist das nicht anders. Es überführt von Sünde, das Wort Gottes überführt von Sünde. Und das korrespondiert so etwas mit dem Spiegel. Ja? In der Pfingstpredigt des Petrus, da ging es ihnen durchs Herz. Ein paar Wochen vorher haben sie noch Kreuzige ihn gerufen und nun hören sie die Worte Petrus voll Heiligen Geistes und es ging ihnen durchs Herz. Es hat sie überführt von der Sünde. Wenn wir hingegangen wären und gesagt, was, du hast Kreuzige gerufen, kannst verschwinden. Nein, das Wort Gottes hat genau an der Stelle getroffen, wo es treffen musste. Es bewirkt die Wiedergeburt. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23, wiedergeboren durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Es bewirkt den Glauben. Römer 10, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und es bewirkt die Gewissheit des ewigen Lebens. 1. Johannes 5, Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ich kenne einen pensionierten Pastor, der ist schon fast 90. Und ich habe den in der Vergangenheit mal öfters besucht und wir kamen natürlich auch auf Glaubensdinge zu sprechen. Und als ich ihn fragte, ob er denn weiß, dass er ewiges Leben hat, da sagte er mir als Antwort, ich hoffe es. Ich hoffe. Wenn er es gesagt hat, das möchte ich ihm jetzt nicht unterstellen, ja, also hoffe in Bezug aufs Wetter. Ich hoffe, es wird morgen schön oder so. Möchte jetzt, wie gesagt, nicht unterstellen, aber so hat es mir etwas geklungen. Denn diese Schriftstelle sagt, dies habe ich euch geschrieben, dass ihr wisst, wissen, dass wir ewiges Leben haben. Natürlich gab es andere einflussreiche Bücher in der Geschichte und gibt es noch. Im religiösen Bereich ist es der Koran, das heilige Buch der Moslems. Dann aus der Politik in der Vergangenheit das Kapital, das Buch des Kommunismus, Mein Kampf von Adolf Hitler für die Nationalsozialisten. Und noch ein Beispiel, Maos Bibel, das kleine rote Buch. Einige von euch haben das nicht erlebt, aber ich habe das damals mitbekommen. Diese Kulturrevolution, da war, ich sehe die Bilder noch, wie die jungen Chinesen dieses kleine rote Buch hochgehalten haben, also praktisch so etwas wie unser Neues Testament. Die Folge dieser Bücher? Ein Interview habe ich mal gefunden, wo ein Muslim gefragt wurde über die Folgen des Dschihad, also des Kampfes gegen die Ungläubigen. Es gibt ja auch den anderen Dschihad, aber ich meine jetzt eben diesen, des Kampfes gegen die Ungläubigen. Bis jetzt, sagte er, bis jetzt haben muslimische Krieger etwa 270 Millionen Menschen getötet. Das ist mehr als jeder Einzelne, jedes Land, jede Gruppe und jedes Weltreich jemals in der Geschichte getötet hat. Bei weitem. An zweiter Stelle steht das kommunistische China, das 77 Millionen Menschen getötet hat. Ich habe dann noch eine andere Schrift gefunden, dass von den ganzen Religionen, also Islam, Kommunismus, China etc., eine Zahl gefunden, allerdings in Klammer ohne Gewehr, dass 420 Millionen Menschen gewaltsam ihr Leben durch diese Ideen verloren haben. Auch, und das muss ich auch bekennen, haben Menschen im Namen der Bibel Leben verloren. Und es kommt aber der wesentliche Unterschied, der allerwesentlichste Unterschied, ohne auch nur das allergeringste Mandat des Neuen Testaments. Wenn mir jemand kommt mit Kreuzzügen, ich habe es manchmal in der Tasche, manchmal nicht, dann gebe ich ihm meine Bibel oder mein Neues Testament und sage, zeig mal, wo es steht. Nicht das allergeringste Mandat. Querköpfe hat es immer gegeben. Für uns gilt allein die Schrift. Ich habe vorher von der Erika vorgelesen, haben wir dieses 2. Timotheus Kapitel 3 vorgelesen bekommen. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dieses Szenario, das endzeitliche Szenario, wo es drunter und drüber geht. Selbstsüchtig, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, ungehorsam, undankbar, unheilig. Geht gerade so weiter. Also ein Chaos eigentlich, ein Horror. Ja. Und dann kippt es in dem Kapitel 3, wo es heißt im Vers 14, Du aber. Und da möchte ich gerne ab Vers 14 bis 17 einige Gedanken dazu sagen. Es ist ein Rat in dem letzten Brief, den Paulus geschrieben hat, der 2. Timotheusbrief, ist es ein Rat an sein geistliches Kind Timotheus im Hintergrund von dieser antichristlichen Szene am Wort Gottes zu bleiben. Vers 14, der erste Teil, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Ich lese übrigens diese Verse in der neuen evangelischen Übersetzung. Das ist die Bibel, die wir mittlerweile an 2 Weihnachtsmärkten verteilt haben. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Dieser Aufruf, ja, ich möchte fast sagen, diese Ermahnung, die haben wir alle von Zeit zu Zeit nötig. Bleibe am Wort. Wie eine Riesenkrake versucht der Zeitgeist, den Weg zu unserem Herzen zu finden und uns vom rechten Weg abzubringen. Aber um dabei zu bleiben, helfen gute Ideen allein nicht. Was wir brauchen, sind felsenfeste, hieb- und stichfeste Überzeugungen, so ähnlich wie wir es bei Martin Luther gesehen haben. Vier davon finden wir in den ersten beiden Versen. Die erste Überzeugung, Gottes Wort, ist die Wahrheit. Du aber bleib in dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Gottes Wort ist die absolute Wahrheit. Timotheus ist geradezu in dieses Wort eingetaucht und hat sich intensiv damit beschäftigt. Mit dem Ergebnis, kein Zweifel, die Bibel, und ich muss hier noch einmal in Klammer hinzufügen, die hatten gar nicht die ganze Bibel damals, ja. Also es war das Alte Testament und die Briefe, die vielleicht schon im Umlauf waren. Aber wir haben es viel, viel besser. Ja? Wir haben die vollkommene Bibel, vollständige Bibel. Wir wissen also, wo wir hinfassen müssen, um die Wahrheit zu lesen. Die Frage ist, Timotheus hatte keinen Zweifel am Wort Gottes und der Wahrheit des Wortes Gottes. Wie sieht es bei uns aus? Hebräer 4, Vers 12, da heißt es, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Eine Erfahrung, die ich uns allen wünsche, mir natürlich auch, in der Nachfolge Jesu. Dass wir erfahren, dass die Bibel lebendig ist und Gottes Kraft. Wenn wir das mit Ja beantworten können, wenn die Bibel das für uns ist, dann haben wir eine starke und feste Mauer um unser Herz gebaut. Und wir fallen nicht so leicht auf die Tricks und die Schummeleien und Lügereien des Zeitgeistes herein. Die zweite Tatsache, du weißt ja, wer deine Lehrer waren. Diese Aussage meinte bestimmte Personen im Leben des jungen Mannes Timotheus. Das waren seine Familie, Paulus und eventuell weitere Unbekannte. Heute sind es auch die Familie, aber auch die Lehrer der Gemeinde, Sonntagsschullehrer, Jugendleiter, Hauskreisleiter bis zum Pastor. Auf der einen Seite ist Lehren eine schöne Aufgabe, aber auf der anderen auch eine nicht geringe Last. Wenn ich eine Predigt vorbereite, bete ich darum, nicht nur darum um offene Augen und Weisheit und Verständnis, damit ich den Text verstehe und alles richtig sage. Der Ernst dieser Aufgabe des Lehrens wird uns im Jakobusbrief gezeigt, wo es heißt, meine Geschwister, es solle nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden, denn ihr wisst, dass wir einmal besonders streng beurteilt werden. Aber das ist noch nicht alles. Du weißt ja, wer deine Lehrer waren, bedeutet auch, Lehrer sind nicht nur Wissensvermittler, sondern auch Vorbilder. Und ihr glaubt gar nicht, dass mir das manches Mal Probleme macht, wenn ich mir die Frage stelle, lieber Ewald, stimmen eigentlich deine Worte mit deinem Leben überein? Bei Paulus war das der Fall. Was er getan hat, damit das so ist, 1. Korinther Kapitel 9, Vers 27, ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Also als Lehrer ist es wichtig, nicht nur, dass wir das Wort Gottes richtig lehren, sondern auch ein Vorbild sind, dass Wort und Tat zusammenpassen. Welch ein Glück haben Kinder, wenn Eltern und gar noch die Großeltern gläubig sind oder es einmal waren. Bei Timotheus war das so. Im ersten Kapitel des zweiten Timotheusbriefes, Vers 5, da heißt es, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens, der in dir, des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Natürlich ist es nicht immer der Fall. Manche von euch, die haben von ihrem Elternhaus rein gar nichts mitbekommen. Aber ihr als Eltern und Großeltern könnt es heute besser machen. Denn ihr habt eine wichtige Verantwortung, euren Kindern und den Enkeln früh den Glauben an Jesus Christus nahezubringen. Braucht man dazu eine besondere Begabung? Gibt es ein Adjektiv in diesem Vers, den ich eben gelesen habe, der heißt ungeheuchelt. Einen ungeheuchelten Glauben. Im Grundtext ist ein Heuchler ein Schauspieler hinter einer Maske, einer, der durch Reden und Handeln vorgibt, was er nicht ist. Das ist ein Heuchler. Und ungeheuchelt bedeutet unerfahren sein in der Kunst des Schauspielens. Anders ausgedrückt, was Eltern und Großeltern brauchen, ist ein ehrlicher Glaube. Vor Gott und eben auch vor Menschen. Mehr ist nicht notwendig. Sind Eltern fehlerlos oder Großeltern? Da wir alle die Antwort wissen, bekennen wir das auch vor den Kindern und auch vor den Enkeln. Jemand sagt ja einmal, ein Bekenntnis macht mich nicht schlechter, als ich eh schon bin. Timotheus wurde also früh im Wort Gottes unterrichtet und Angelika und ich, wir haben das mit unseren Kindern genauso gehalten. Die heiligen Schriften, die Timotheus kennengelernt hat, da heißt es, die dir Weisheit vermitteln können, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Und hier erinnere ich an den zitierten Vers von vorher, Römer Kapitel 10, Vers 17, also ist der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes. Gottes Wort bewirkt ewiges Leben in uns, allerdings nur, wenn wir ihm Einlass in unser Herz gewähren. Die Bibel auf dem Regal ist so ähnlich wie ein Medikament in der Schachtel, wirkungslos. Vers 16, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, wo es heißt, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ich habe da mal genauer nachgeguckt und also Folgendes festgestellt, die Elberfelder, die ja während meiner Ausbildung auf der Bibelschule die einzig inspirierte Übersetzung war, die sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, eben wie ich es gerade sagte. Und selbst Good Old King James Version, also das ist so quasi die Luther der Engländer, selbe, is given by inspiration of God. Dieselbe Übersetzung. Die englische English Standard Version, ist besser in Englisch sagen als in Deutsch, die sagt es interessanterweise richtig. Die Schrift ist ausgeatmet von Gott. Und diese Übersetzung, die ich im Moment gebrauche in Deutsch, die neue evangelische Übersetzung, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Also die ist so nah dran, sagen wir mal. Ja. Man spricht hier allgemein von Inspiration, also einhauchen, eingeben. Aber das ist nicht das, was der Text sagt. Das Wort im Grundtext bedeutet Gott ausgehaucht. Also nicht inspirieren, einhauchen, sondern spirieren, aushauchen. Primär ist nicht, wo es ankommt, sondern primär ist, wo es herkommt, das Wort Gottes, nämlich ausgehaucht von Gott. Wir Menschen haben die eine oder andere Idee und bezeichnen das, dass wir eine Inspiration hatten. Und wir kennen das. Aber das von dem lebendigen Gott selbst ausgehauchte Wort ist das eigentliche Wunder. Das heißt deshalb, das Wort Gottes ist ein göttliches Werk ohne jegliche Erklärung. Und wir erinnern uns an den Anfang der Bibel: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und da steht nicht drin, wie Gott es gemacht hat, wo er das Nichtseiende, das ist mein Römerbrief, hergeholt hat, wie das alles ging, keine Erklärung, nur einfach die Tatsache: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die völlige Inspiration, das ist eine Definition, in diesem Fall behalte ich jetzt das Wort Inspiration bei. Die völlige Inspiration der Bibel bedeutet, dass die Originalmanuskripte der Bibel von Männern geschrieben wurden, die unter der Kontrolle und Führung des Geistes Gottes und im Gebrauch ihrer Individualität und Begabung so schrieben, dass als Resultat bis in jedes Wort eine vollkommene und irrtumslose Wiedergabe der Botschaft entstanden ist, die Gott dem Menschen geben wollte. Welch eine Gnade, dass der allmächtige Gott zu uns Menschen gesprochen hat. Er hat sich so weit zu uns herabgeneigt, dass wir ihn verstehen können. Als Adam und Eva noch sündlos waren, haben sie mit Gott gesprochen und haben ihn verstanden. Aber 1. Mose Kapitel 3, der Sündenfall, da kam es zum Bruch. Der natürliche, nicht wiedergeborene Mensch versteht heute Gott nicht. Da gibt es ein interessantes Erlebnis des Paulus, 1. Korinther Kapitel 12. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Auszugsweise lese ich das, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Luther übersetzt, die kein Mensch sagen kann. Hoffnung für alle, die für Menschen unaussprechlich ist. Und die neue evangelische und dort unsagbare Worte hörte, die Menschen nicht aussprechen dürfen. Das heißt also, im Himmel wird eine Sprache gesprochen, die uns Menschen nicht erlaubt ist zu gebrauchen und wir sie auch deshalb nicht verstehen. Aber Gott wollte, dass wir verstanden werden, weil er uns so unaussprechlich liebt. Da gab es nur eine Möglichkeit, seine himmlische und heilige Sprache so zu reduzieren, dass wir Menschen Zugang dazu haben. Sein Wort kam in einer Art Knechtsgestalt auf die Erde. Und hier erinnern sich vielleicht der eine oder andere an Philipper Kapitel 2, dass Jesus als Knechtsgestalt auf diese Erde kam. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Jesus kam nicht als Geist, Gott Geist, er kam als vollkommener Gott, aber eben primär als Mensch. Nur so in niederer Form, in unserer Form, haben wir Menschen Zugang zu ihm. Und wir merken, die Grenze zwischen Christus und seinem Wort, die gibt es eigentlich nicht. Johannes Kapitel 1, im Anfang war das Wort, der Prolog, ihr kennt ihn. Dann heißt es später, das Wort wurde Fleisch im Vers 14. Und in Offenbarung 19 wird Jesus auch noch einmal als das Wort Gottes, sein Name heißt, das Wort Gottes bezeichnet. Praktisch heißt das für uns, wenn wir die Bibel lesen, haben wir es mit Jesus zu tun. Wir sitzen wie Maria zu seinen Füßen und hören, was er uns zu sagen hat. Wenn ihr mir folgen konntet bis jetzt, die Auswirkungen der Heiligen Schrift, primär von Gott ausgehaucht, ist es kein Wunder, dass sie natürlich Wirkungen hat nach allen Richtungen. Vers 16 fasst zusammen: Sie lehrt uns die Wahrheit erkennen, überführt von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, das Gott gefällt. Damit der Mensch allen Aufgaben gewachsen sei und zu jedem Werk ausgerüstet. Das heißt also, wenn wir brauchbare Mitarbeiter werden wollen im Reich Gottes, dann müssen wir uns mit der Bibel beschäftigen. Und natürlich das Gebet. Deshalb allein die Schrift. Am 29. Mai 1934 wurde auf der Barmer Bekenntnissynode die evangelische bekennende Kirche gegründet. Sie diente als Gegenorganisation zu den deutschen Christen, die dem Nationalsozialismus anhingen. Ziel der bekennenden Kirche war, den evangelischen Glauben vor den wachsenden Einflüssen der Nationalsozialisten zu retten und ein Zeichen zu setzen. Darin heißt es unter anderem: Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine wahre Wort Gottes, das wir zu hören, das wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Folgen wir Jesus Christus und halten an seinem Wort fest und lernen von den Zeugen der Vergangenheit. Amen.